Gibt's was zu sehen? Ja, 1, 2 oder 3, der Titel der Predigt. Jetzt gehen wir mal auf die erste Folie. Guckt euch das gut an. Ja, was seht ihr da? Ja, was? Ein falschen Ball, ein Uraltball, ne? Der ist schon irgendwie ein paar Jahrhunderte alt. Sieht so, aber es ist ein Fußball, das kann man jedenfalls sehen. Ich muss ja immer so auf dem letzten Stand auch sein, so, aber der Predigt darf man aktuelle Ereignisse ja nicht vergessen, so. Und darüber ein Spruch, der weiß ich gar nicht, in der Bibel steht der nicht, aber irgendwo ist er mir mal begegnet. Die schönste Nebensache der Welt. Darüber lass uns mal meditieren, ein Stück. Aha. Ja. Gut. Weil das wahr ist, können wir den Ball mal innerlich zur Seite legen und gehen weiter zur Predigt. Der hat nämlich gar nichts mit Fußball zu tun. Zweiten Korinther 13, 11 bis 13. Geht nicht sofort los mit Dreieinigkeit, sondern mit einem Text. Aber wir kommen drauf. Wir kommen ganz bestimmt drauf. Ich lese uns den Text, 2. Korinther 13, 11 bis 13. Das ist der Text, der für heute, für diesen Trinitatis-Sonntag vorgesehen ist. Da wird jetzt also in ganz, ganz vielen Gemeinden drüber gepredigt, in der evangelischen Kirche in Deutschland in der Regel. Und das ist der Abschluss. Und ich möchte gern diesen Abschnitt ein bisschen gründlicher mit euch einfach durchgehen. Zunächst mal lese ich ihn vor. Im Übrigen, ihr Brüder, wie immer, Schwestern mitgemeint, ist also nicht so ganz richtig wiedergegeben, wenn es mit Brüder übersetzt ist. Wie im Übrigen, ihr Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermahnen. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Dieser letzte Satz, der wird sehr oft in der Kirche gesagt am Anfang der Predigt. Also eigentlich müsste man den jetzt doppelt sagen, dann wäre es richtig. Das ist das Ende des Briefes, den wir als zweiten Korintherbrief kennen in unserer Bibel. Und der ist relativ lang, 13 Kapitel. Und am Ende, so zum Gruß hin, bringt Paulus hier noch einmal das Allerwichtigste ganz kurz auf den Punkt. Was sagt man ganz kurz auf den Punkt einer schwierigen Gemeinde, der man einen langen Brief geschrieben hat? Ganz schön schwierig, ihr kennt auch so Situationen, nicht? Dass man so ein Telefonat hat und man weiß nicht so richtig, man kriegt die Kurve nicht. Man möchte ihn beenden, aber was sagt man dann? Was sagt man einer Gemeinde, die sich hervorhebt durch Arroganz, durch Ignoranz, lässt sich nichts sagen, denkt, sie sei schlau, wüsste alles besser, einer Gemeinde, die sich auszeichnet durch Konfliktfreudigkeit, durch Gnadenlosigkeit, durch Lieblosigkeit und Ichbezogenheit, zumindest bis vor ganz kurzer Zeit. Teilweise ist die Gemeinde aber auch jetzt wieder verzagt, weil sie in die Ecke gestellt worden ist. Schwierig, schwierig, ganz schwierig. Paulus hatte vorher schon 2 Seelsorgebriefe geschrieben. Der erste Brief ist na klar der erste Korintherbrief. Und dann hat er noch einen Brief geschrieben, auf den bezieht er sich im zweiten Korintherbrief. Er nennt ihn den Tränenbrief. Und der war extra schwierig und das tat ihm auch halb leid, dass er den geschrieben hat. Und er nimmt darauf Bezug. Also wirklich eine ganz schwierige Kiste hier. In dem zweiten Korintherbrief, da lässt Paulus wirklich in das Innerste seiner Seele blicken. Er erzählt, wie es ihm geht, wie es ihm gegangen ist. Und er zeigt den Korinthern, ich gebe euch einen wahnsinnig großen Vertrauensvorschuss, dass ihr jetzt mal gucken dürft, wie geht's mir eigentlich bei diesem allen, bei unserem schwierigen Miteinander, was ich auch erlebt habe für euch und wie ich auch Gott erlebt habe in ganz schwierigen Situationen. Obwohl die Korinther ihn als Hochstapler sehen und ihm das gar nicht so richtig zubilligen, dass er überhaupt ein Apostel ist. Die hat nämlich ihre Superapostel in ihrer Mitte, die eine richtige Entourage hatten, so Leute um sich herum, so Fangemeinden. Und da konnte Paulus gar nicht mithalten. Der hatte sowas nämlich nicht. Paulus macht deutlich, ich bin für Gott unterwegs. Und ausgerüstet ist er nicht mit einem Hofstaat oder einer Gruppe von Leuten, sondern ausgerüstet ist er mit Gnade. So sagt er das besonders im 2. Korintherbrief. Jetzt habe ich mal was hervorgehoben hier. Im Übrigen, so fängt es ja an. Das zeigte mal an, jetzt kommt die Schlussbemerkung und jetzt kommt eine Überraschung. Er spricht die Korinther trotz allem mit Brüder an, trotz allem mit Geschwister. Und das Erste, wozu er sie auffordert, ist die Freude, genauso wie im Philipperbrief. Freut euch, das finde ich enorm. Wir freuen uns normalerweise, wenn es einen Grund gibt, zum Beispiel, wenn wir die Armenier besiegen dürfen morgen. Vielleicht, ja, große Freude. Ach, jetzt habe ich schon selber wieder Fußball mit reingebracht. Aber ich meine, Freude muss ja einen Grund haben. Oder wenn ein Kind geboren ist, was für eine Freude. Wir haben uns alle mit euch gefreut, ihr wart nicht hier. Aber das war der Hammer letzten Sonntag. Das hat einen Grund. Ende des Baus, 13. Juli, da freuen wir uns. Freude ist aber hier auch ganz stark eine Frucht des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist in uns ist, in uns lebt, setzt er Freude frei. Und lasst ihn Freude freisetzen, diesen Heiligen Geist. Pfuscht ihm nicht durch Trübsinn ins Handwerk. Erinnert euch an die letzte Predigt, wo es um den Fliesenleger ging. Wie machen wir dem Fliesenleger das Leben leicht? Indem wir ihn arbeiten lassen. Indem wir ihn nicht ständig anquatschen. Indem wir ihm vielleicht Wasser reichen, dass er ja immer bei Kräften bleibt, aber eben nicht ins Handwerk pfuschen. Da gehört zu dieser Frucht des Heiligen Geistes, zu dieser Freude gehören zwei dazu, nämlich der Geist und wir. So, das ist das Erste. Freut euch und es ist wie das Fundament für alles andere, was folgt. Und lasst euch zurechtbringen, wörtlich sich ganz zum Abschluss bringen lassen. Jeder ist doch eine Baustelle. Auch jede Gemeinde ist immer eine Baustelle. Und was Paulus hier schreibt, ist, lasst euch zum Abschluss bringen. Nicht nur bis zum, wie heißt das, wenn Dachstuhl steht hier, Richtfest, sondern wenn man reinkommt und der Boden ist gelegt und alles ist gestrichen und man lässt sich in den Sessel fallen und alles ist fertig. So gibt es einen Plan für die Gemeinde. Dieser Plan ist von Gott und der wird bis zum Ende durchgeführt. In der Gemeinde menschelt es. Es ist nicht so, wie es sein soll. Aber Gott macht keine Revision und ändert den Plan nicht um. Er hält an seinem Plan fest. Lasst es zu. Lasst es zu, dass die Baustelle zu Ende gebracht wird. Das ist Grund zur Freude. Und dann kommen, insgesamt sind es ja fünf Ermahnungen. Nee, eigentlich sogar sechs, wenn man jetzt Vers 12 grüßt einander mit dazu nimmt. Die laufen, ich gehe jetzt nicht auf jeden Einzelnen ein, aber diese Ermahnungen, die laufen ziemlich auf zwei Dinge raus. Erstens macht dem Heiligen Geist die Arbeit leicht, ja, sperrt die Ohren auf, lasst euch was sagen, seid nicht ignorant. Und zweitens, ja, Diesen Spruch haben wir auf vielen Folien, seht ihr eigentlich Sonntag für Sonntag, werdet ihr immer wieder dran erinnert, ist nur ein bisschen klein geschrieben. Da steht unter anderem, wir helfen einander, Jesus ähnlicher zu werden. Darum geht's, wenn man so die Summe hier mal macht von all diesen Ermahnungen, die hier sind. Ja, auf den Punkt gebracht, da ist vom Kuss die Rede. Grüßt euch mit heiligen Kuss, also habt eine ganz starke Herzlichkeit untereinander. Ich habe einen Kommentar gelesen, die waren besorgt, man könnte das wörtlich nehmen. Und die schrieben, da muss man aber nicht unbedingt wörtlich nehmen. Gemeint ist halt Herzlichkeit, aber wenn es euch gegeben ist, dann küsst euch halt mit heiligen Kuss. Was passiert dann? Gott ist dann mit ihnen. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Anders, das ist was anderes, als wenn da stehen würde, bei ihnen. Ja, Gott ist bei mir. Das hoffen wir von jedem Menschen, von jedem neuen Menschen, der auf der Erde ist, wissen wir, Gott ist bei ihm. Gott sieht dieses Kind. Auch selbst dem ärgsten Feind, den wir uns vorstellen können. Gott ist irgendwo doch bei ihm. Aber er ist mit ihnen. Das ist noch etwas anderes. Das geht noch weit darüber hinaus. Bedeutet doch so viel wie, es wird doch vorwärts gehen. Gemeinden müssen nicht bleiben, wie sie sind. Gemeinden sind jede Generation anders. Wir sind nicht die gleichen wie 1984. Und schon gar nicht die gleichen wie 1974. Das waren jetzt die Ermahnungen. Und die Ermahnungen, die waren ganz verwoben mit Zusagen. Gott ist da und Gott wirkt. Und jetzt kommt der Segen. Da kommt es mir stark drauf an. Im Segen, ja, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, im Segen, da kommen sie alle vor. Der Sohn zuerst, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, werden gesagt, eigentlich müsste doch der Vater zuerst vorkommen. Aber das ist nun so. Und dann Gott, steht hier aber nicht Vater, sondern einfach Gott. Und dann der Heilige Geist. Sie sind alle beisammen, so kennen wir es ja von der Dreieinigkeit, wie es am Anfang gesagt worden ist. Übrigens, habt ihr eine Konkordanz? Schlau, schaut mal nach, wo kommt das Wort dreieinig in der Bibel vor? An wie vielen Stellen? Ist euch das schon mal begegnet? Mir auch nicht. Das kommt gar nicht vor in der Bibel. Man spricht von einem Dogma. Leute haben über die Bibel nachgedacht und darüber, wie sie Gott erfahren haben, wie sie den Heiligen Geist erfahren haben, wie sie Jesus erfahren haben. Und haben für sich die Notwendigkeit gespürt, ich muss das irgendwie innerlich verarbeiten und verstehen. Wie kann das sein, dass Gott mir so begegnet und auf den Punkt bringen? Und so ist die Dreieinigkeit entstanden. Das ist also nicht etwas, was Gott uns hier beibringt, sondern es ist ein menschliches Dogma. Aber jetzt zurück, wenn wir uns das mal so genau angucken, ne, dann ist also jeder Person etwas Gutes mit verknüpft. Ne, die Gnade ist mit dem Sohn verknüpft. Der Sohn bringt also die Gnade mit. Und die Gnade ist das Geschenk an die Gemeinde. Paulus spricht das den Korinthern zu, ihr kriegt die Gnade. Ich habe auch Gnade gekriegt. Paulus, ne, lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Jesus, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und das spricht er nun auch hier in diesem Maß der Gemeinde zu. Und der Vater bringt Liebe mit. Auch vorher sagt er schon in Vers 11, der Gott der Liebe und des Friedens. So viel Liebe hat Gott. Er liebt die Welt, deswegen sendet er seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und schlussendlich der Geist, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist spaltet nicht. Der Heilige Geist schenkt Gemeinschaft. Wo es zur Spaltung kommt, wäre ich nicht so schnell zu sagen, hier ist der Geist Gottes am Werke. Wirklich ganz klein gesprochen. Dreimal kommt Gott auch sonst vor in der Bibel. Fallen euch Stellen ein, vielleicht dem einen oder anderen? Also nicht Dreieinigkeit, aber die drei Personen hier.
Gleich am Anfang.
Zum Beispiel wo?
In der Schöpfungsgeschichte.
Wie da, echt?
Oder Johannes hat es beschrieben.
Johannes, mhm. Ja.
Elohim,
die, oh, das ist also ein Schriftgelehrter hier. Ja, Wahnsinn. Oh. Ja, Elohim, sag ich. Ja, super. Missionsauftrag. Ja, macht die alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da kommt's vor. Und noch einige Stellen mehr. Im Glaubensbekenntnis ist nicht biblisch. Ist auch wieder von nachher, aber da kommt es auch drin vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria. Und ich glaube an den Heiligen Geist im dritten Artikel dann. Mhm. Okay, ah ja, gut, Sohn, Vater, Geist, da haben wir sie. Geist, Sohn, Vater. Moment mal. Dann 1, 2, 3, haben wir ja drei Götter. Hat euch das mal ins Fragen gebracht? Drei Götter? Kann doch nicht sein. Drei Götter? In der Bibel steht doch, Gott ist einer auch an anderer Stelle im Alten Testament. Vielleicht habt ihr noch nie richtig drüber nachgedacht. Und dann kommt ihr mit einem Moslem ins Gespräch und der Moslem, der sagt, ihr glaubt an drei Götter. Wieso, sagt ihr, wieso an drei Götter? Ja, an Allah, an Gott. Und der hat mit der Maria einen Sohn gezeugt. Also, und somit habt ihr drei Götter. Der Vater, die Maria und der Sohn. So steht es im Koran drin. Ja, da werden die verurteilt, die drei Götter anbeten. Gemeint sind die Christen. Und ihr sagt dann vielleicht, na, also Maria nun ganz bestimmt nicht, sondern den Heiligen Geist. Okay, gut, dann kommt eben der Heilige Geist dafür rein. Bleiben aber drei, immer noch problematisch. Haben wir eine Antwort? Hoffentlich stehen wir nicht dumm da. Unter Deutschen ist das, denke ich, weit verbreitet, die Haltung, dass man sagt, wenn, dann gibt es einen Gott, möglicherweise. Die meisten beten ja auch irgendwann. Aber Jesus, das war einfach nur ein Mensch, vorbildlich zwar und gut, aber Mensch. Und der Geist, das ist halt so eine unpersönliche kosmische Kraft. Ist ja auch, also Geist, kommen die Esoteriker ja auch mit. Da kann man ruhig von reden, aber als Gott, nein, nein, nein. Ich glaube, dass diese Haltung sich spätestens dann gibt, wenn man mit dem lebendigen Jesus, dem Sohn Gottes, zu tun hat, wenn man ihn kennenlernt. Hautnah, authentisch. Dann, man kann nicht auf Dauer in der Nähe Jesu sein und sagen, er war bloß ein Mensch. Das konnten die Jünger schon nicht. Als ihm der Auferstandene begegnet, da sagt selbst der Zweifler Thomas, mein Herr und mein Gott. Das ist auch der Ansatz zum Gespräch mit Moslems. Ich empfehle euch nicht, über Dogmen zu streiten. Das führt zu nichts. Tut das nicht. Sprecht über Jesus, wer er ist. Wenn jemand zu Jesus Erkenntnis kommt, für den wird auch das Dogma der Dreieinigkeit kein Problem sein. In nachbiblischer Zeit gab es die Vorstellung tatsächlich von den drei Göttern, auch unter Christen. Und es gibt es auch heute. Charakteristisch dafür sind Fragen wie, ja, Geist, Sohn, Vater, zu wem muss ich denn mehr beten? Ne? Also es muss ja irgendwo im Gleichgewicht bleiben. Zu wem muss ich mehr beten? Dürfen wir überhaupt zu Jesus beten oder dürfen wir überhaupt zum Geist beten? Wer von den dreien hat am meisten zu sagen? Gibt es da eine Hierarchie oder was? Nein, wir haben dreimal Gott und doch nur einen einzigen. Große Fragezeichen am Anfang, so nach Fertigstellung der Bibel. Und der Tertullian, so ein Lehrer in der Kirche, um 200 nach Christus, der hatte eine Idee. Er hatte die Lösung. Nicht ein Gott und sonst gar nichts, nicht drei Götter, sondern ein dreieiniger Gott. Ein dreieiniger Gott, wie es hier auf dem Schaubild zu sehen ist. Gott ist ein Wesen, also er hat einen Charakter, einen Willen. Es ist der Gott der Liebe und des Friedens. Darum, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Aber dieses eine Wesen, dieser eine Gott hat drei Personen. Drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist die Formel, auf die er es gebracht hat. Und jetzt sind wir völlig von der Rolle, weil das haben wir noch nie gesehen, ein Wesen mit drei Personen. Das kennen wir nicht. Wir kennen nur Wesen mit einer Person. Wir haben keine Anschauung davon und es wird uns gesagt. Es wird uns in so einer Formel gesagt. Es macht uns sehr, sehr demütig. Die Wirklichkeit sieht so aus. Gott begegnet uns so. Es mag Moslems geben, die sagen, ja, aber ist das nicht viel schöner, wenn es klipp und klar gesagt wird, ein Gott. Ja, ich sage, wunderschön, wunderschön. Aber Gott begegnet uns nun mal so nicht. Gott begegnet uns im Sohn. Gott begegnet uns im Heiligen Geist. Ich kann das bezeugen, ich habe ihn erlebt. Und schließlich zählt nicht, was wir für eine wunderschöne Idee halten, sondern wie Gott in Wirklichkeit ist. Ein Wesen. Und drei Personen, drei Erscheinungsformen. Und jeder dieser drei Personen hat eine ganz eigene Wirksamkeit. Wir haben das vorhin in dem Lied ganz toll zum Ausdruck gebracht. Ja, wie war das noch bei dem einen Lied? Sie sind zum Vater und den Weg dahin, den hat Jesus frei gemacht. Und der Heilige Geist, der bringt uns hin zum Vater. Das ist richtig ganz, ganz toll in dem Lied zum Ausdruck gebracht worden ist. Der Vater ist also nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Geist und der Geist ist nicht der Sohn, aber alle drei sind Gott. Und die drei existieren in perfekter Harmonie. Wie hat Jesus uns das Beten beigebracht, wenn hier steht, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und Vater, der Vater ist angesprochen hier. Er hat nicht ein bisschen gesagt, ja, und ein bisschen auch der Sohn und ein bisschen auch der Heilige Geist. Es gibt keine Konkurrenz, kein Wettbewerb zwischen den drei Personen Gottes. Eine perfekte Harmonie. Gott sprach, ja, das ist die erste Stelle, wo es vorkommt. Gott sprach in der Schöpfungsgeschichte, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Fällt euch daran was auf? Uns. Ja, genau. Uns ähnlich. Uns ähnlich. Vollkommen unvermittelt. Jeder, der die Schöpfungsgeschichte im Original liest, der stolpert drüber, wieso und das? Und da war es schon so. Jesus war dabei bei der Schöpfung, wird im Anfang im Johannesevangelium auch nochmal ganz breit aufgebracht. Und das ist letztlich ist es so, dass diese Dreieinigkeit ein Versuch ist, ein menschlicher Versuch, das Undenkbare zu denken. Es ist undenkbar und es bleibt undenkbar für uns. Und der bleibende Eindruck ist, wir haben so wenig von Gott verstanden und werden auch so wenig immer noch von Gott verstehen, bis wir ihn so erleben und so sehen, wie er ist in der Ewigkeit. Wir haben nur so viel von Gott verstanden, wie es nötig ist und wie wir hier verkraften können auf der Erde. Wir müssen nicht an das Dogma glauben. Wir müssen nicht dran glauben, aber an den Vater und an den Sohn und an den Geist. Ein Kleeblatt. Das ist das Zeichen des heiligen Patrick. Ja, ihr kennt ja Irland, ne? Ist immer Kleeblatt und so. Warum haben die dieses Zeichen, die Iren? Ja, so hat der heilige Patrick den Iren die Dreieinigkeit erklärt. Es sind drei Blätter, aber ein und dasselbe Kleeblatt. Ein Versuch, guter Versuch. Aber erklärt es wirklich alles? Praktisch gesehen ist es so, wir brauchen jede Person, um gerettet zu sein. Alle wirken zu unserem Heil und zu unserer Veränderung, zu unserer Heiligung. Und wir brauchen keine Angst haben, dass eine Person zu kurz kommt, wenn wir in der Anbetung sind. Wir können jede oder alle ausdrücklich anbeten. Durch den Heiligen Geist lebt Jesus in jedem Einzelnen von uns, obwohl Jesus beim Vater ist. Der Heilige Geist lehrt uns beten, das ist seine besondere Aufgabe. Und er vertritt uns im Gebet. Der Heilige Geist ist sehr demütig, wie die beiden anderen Personen übrigens auch. Und er macht sich nicht selber groß. Er macht den Vater groß. Und er macht Jesus groß. Und Jesus verherrlicht den Vater am Kreuz. So sagt er es ja selber. Und der Vater verherrlicht den Sohn. Also jeder macht jeweils den anderen groß. Deswegen ist Gott demütig, obwohl er das größte Wesen im Universum ist, können wir uns gar nicht vorstellen. An diesem vollkommenen Miteinander wird uns deutlich, wie Gemeinde sein soll. Und zum Schluss noch ein tolles Bild. Was ist das? Das ist Wasser. Das Wasser ist vom Wesen her was Einheitliches, ja. Aber es begegnet uns in drei verschiedenen Aggregatzuständen. Wenn es kalt ist als Eis und es ist fest, ganz fest, knallhart. Und wenn es wärmer wird, dann schmilzt es und es ist flüssig. Man kann drin schwimmen, versucht man in Eis zu schwimmen, geht gar nicht. Ja. Und wenn es noch heißer wird, unter die 100-Grad-Marke irgendwo, da verdampft es. Auch nur eine Krücke. Ein Versuch, etwas Undenkbares zu verstehen. Der dreimal eine Gott ist das Beispiel vollkommener Gemeinschaft. Wie eine perfekt trainierte Elf, ohne Solisten. Alle dem einen Ziel verpflichtet, das Tor zu schießen und den Kasten hinten dicht zu halten. Auch schon wieder Fußball. Er ist vor allen Dingen dieser dreieinige Gott die Quelle echter Gemeinschaft. Kaffee führt uns zusammen, wunderbar. Dann haben wir was zu festhalten, auch können wir nicht wegrennen. Und solange es heiß ist, kann man es auch nicht, ja. Also Kaffee ist schon wichtig, aber es ist nicht die Quelle echter Gemeinschaft. Das ist dieser dreieinige Gott. Und so segnet Paulus seine liebe Baustellengemeinde in Korinth. Und wir dürfen es uns auch so segnen. Ich segne euch jetzt schon mal so die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch, mit dir und mit dir und mit dir mit euch allen. Amen.